Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der diesjährigen Weihnachtsfolge vom Lauf und dem Podcast. Deinem Podcast rund um die Themen Lauftraining, Ernährung, Mentales und wie ich immer so schön sage, auch vom ganz normalen Wahnsinn des Lebens. Heute geht's fröhlich und heiter in die Weihnachtsstimmung, in die Feiertage, in die Festtage, auch wenn vielleicht das Fest dieses Jahr für uns alle etwas anders ausfällt, so wünsche ich euch oder dir doch auf jeden Fall wirklich eine entspannte Zeit, eine entspannte Haltung, dass ihr das Beste aus dem, was ihr habt und wie ihr euch entscheidet, macht. Und es ist heute auch noch eine ganz besondere Folge, denn nicht wie gewohnt rede ich jetzt hier viel. Ich will das auch relativ kurz halten, den Vorspann, und euch nicht lange auf die Folter spannen, denn heute hat mich eine sehr liebe Freundin, die Nina, interviewt. Das heißt, das Interview haben wir schon vor einer Woche aufgenommen, aber es passt jetzt, glaube ich, ganz gut zur Weihnachtsfolge hin zum Jahresende zum Thema Motivation hat sie mich interviewt. Ich fand es eine großartige Idee, vertraue ihr sowieso voll und ganz, und sie hat einfach sehr schöne Fragen gestellt und die aus mir so sehr viel Persönliches rausgekitzelt haben. Insofern es ist eine sehr persönliche Folge geworden, auf der anderen Seite des Mikrofons quasi. Und gleich übergebe ich auch an Nina. An dieser Stelle nochmal danke an euch alle für das großartige Jahr, das noch nicht vorbei ist. Das großartige Jahr im Sinne von, wir können auch dem Jahr, egal ob es jetzt mit Corona war oder nicht, wir können dem Jahr mit Sicherheit auch Positives abgewinnen. Vielleicht war nicht immer alles einfach, nicht immer alles leicht. Vielleicht hast du auch ein paar tiefe Fälle gehabt und vermeintlich den Weg nicht mehr nach oben gesehen. Vielleicht ging es dir wirklich nicht gut und du hast viele Einbußen gehabt, bedingt durch die Situation. Aber so wie du auch viele Dinge sehen kannst, die vielleicht scheiße gelaufen sind, gibt es doch auch Angelpunkte, positive Momente, zu denen ich dich einladen möchte, dass du sie dir einfach mal durch den Kopf gehen lässt, bei einer Meditation, beim Aufschreiben, und dich auf das fokussierst, was gut gelaufen ist. Und wenn es eine Sache ist dieses Jahr, aus diesen fast 365 Tagen, dann ist schon was gewonnen. Denn dieser Fokus, wenn du den aufbläst vor deinem inneren Auge, wenn du ihn größer werden lässt, bringt er auch mehr Gutes, weil deine Energie lenkt sich dahin, wo du den Fokus hinlenkst. Insofern war es für uns nicht alle ein leichtes Jahr, und es gibt auch noch eine Abschlussfolge nächste Woche zum Jahresende hin mit einer Zusammenfassung, aber ich möchte mich wirklich bei euch bedanken für eure Treue, für die teils vielen Zuschriften zu gewissen Folgen, für euer Vertrauen, für euren Support und ja, einfach schön, dass es euch gibt. Ohne euch wäre dieser Podcast schon längst eingestampft worden, und wenn ihr diesen supporten wollt, dann könnt ihr das tun über die Shownotes im steady.com, Bereich, Mitgliederbereich, da könnt ihr euch für wenige Euro im Monat sozusagen registrieren und den Podcast auch ein bisschen am Leben halten. Freue ich mich sehr und auch ein paar Goodies dazu bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an euch. Und weil ich immer wieder gefragt werde, was es denn mit diesem Algenpulver auf sich hat, muss ich das gerade noch loswerden, denn dieses Algenpulver klingt jetzt ja vom Namen her nicht so verlockend und appetitlich. Man denkt da an irgendwelche Fischkapseln, an algiges, schlammiges Zeug, grün und wie auch immer, was jetzt wirklich nicht appetitanregend ist und wo man eher so ein bisschen die Nase rümpft. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, denn die Algen sind ja noch mit Kokosnusswasserpulver beigesetzt, mit Sanddornbeeren, mit Aloe Vera und auch einem beerigen Geschmack. Also es schmeckt sehr erfrischend, man schmeckt null eine Alge raus oder irgendwas Komisches. Also wenn ihr da was probieren wollt, denn es geht darum, dass ihr eure Erholung, eure Regenerationsfähigkeit enorm damit boosten könnt, also beschleunigen könnt, und ihr auch nach ein paar Wochen schon merkt, dass da wirklich die Sehnen und Bänder viel stärker geworden sind oder stärker werden, dass ihr euch einfach schneller erholt. Ich habe jetzt gerade gestern zum Beispiel ein recht anstrengendes Intervall gelaufen, habe meine Algen genommen, mein Algenpulver in Wasser eingerührt und getrunken und merke einfach, dass heute der Muskelkater längst nicht so ist, wie er wäre ohne. Und ich habe da viele Experimente schon gemacht, bin jetzt seit einem halben Jahr schon bei meinen Algen, möchte sie nicht mehr aus der Hand geben und kann es euch nur empfehlen, noch mal einfach zu probieren, wie sie euch taugen. Freue mich da natürlich auch über eure Erfahrungsberichte. Ihr könnt die auch zu einem Vorteilspreis bestellen von knapp 15 Euro, verlinke ich auch in den Shownotes. Und ja, dann könnt ihr da mal schauen, ob das vielleicht für euch was wäre, wenn ihr in eure Gesundheit investieren wollt, eure Regeneration etwas auf Vordermann bringen wollt, aufs nächste Level. Und auch sonst, was PMS anbelangt, bei den Frauen wirkt es sich auch sehr begünstigend aus. Ja, an dieser Stelle, wie gesagt, machen wir jetzt weiter mit Nina. Nina fragt Anna, wie bleibst du eigentlich motiviert? Ich wünsche euch viel Vergnügen, viel Freude, viel Spaß mit dieser Folge und in dem Zusammenhang auch ein wundervolles Weihnachten nochmal. Lasst es euch gut gehen, lasst euch besinnliche Tage verbringen. Wenn ihr nicht bei euren Familien sein könnt oder wollt, weil ihr es so gewählt habt, dann macht einen Videocall, stoßt virtuell an. Wir sind auch dieses Jahr alleine, meine Kinder dürfen bei ihrem Papa sein. Und mein Partner und ich haben entschieden, dass wir ganz alleine und gemütlich hier die Feiertage verbringen, uns was Schönes zu essen kochen, mit einem Gläschen anstoßen und auf den Neuschnee warten, der am Wochenende kommen soll, und dann einfach in den Bergen unterwegs zu sein und einfach jeden Tag dafür dankbar sein, dass wir gesund sein dürfen. Also damit seid auch ihr gemeint, diese Dankbarkeit fürs Leben zu haben. Und egal was kommt, wir sind eh mit dem Gleichen konfrontiert momentan. Insofern macht das Beste draus, lasst es euch gut gehen und jetzt viel Spaß mit der Folge. Run happy and be happy, eure Anna.
Für mich ja auch ganz spannend. Ich habe das so auch noch nie gemacht, aber ich freue mich riesig, dass ich auch die Möglichkeit habe, dir solche Fragen zu stellen. Weil wenn man dir eine Frage stellt, dann beantwortest du die, und dann jetzt auch gerade bei deinen Videos, ja, es ist schwierig, man ist ja nicht im Austausch, ne? Du hörst eine Frage oder du liest eine Frage und dann beantwortest du die Frage so, wie du meinst, dass sie gestellt ist. Aber das wissen wir ja auch, dass eine Frage, naja, verschiedene Ebenen hat. Und es ist schön, jetzt können wir das so miteinander versuchen.
Genau.
Genau. Und draufgekommen sind wir ja durch das Thema Motivation, weil ich ja festgestellt habe, du bist viel unterwegs und viel laufen. Und wenn man dann schreibt, boah, toll, super, dann schreibst du, ja, das ist gar nichts Besonderes, ich mache es ja auch so gerne. Und ich weiß es von mir und ich weiß es von vielen anderen. Ich bin ja auch Sportlehrerin, Yogalehrerin, und ich weiß auch von vielen anderen, die Motivation, das ist immer ein ganz großer Punkt. Ja, wenn man sich bewegt hat, wenn man Sport gemacht hat, fühlt man sich hinterher immer super und man denkt sich, oh ja, mache ich wieder. Und dann kommt der nächste Tag und dann ist das Wetter nicht richtig oder man hat noch so viel anderes zu tun, und dann beginnt so ein inneres Zwiegespräch mit mehr oder weniger großen Verhandlungen zu laufen oder nicht zu laufen. Und es scheint mir, du hättest es nicht. Ist das richtig?
In 8 von 10 Fällen ist es richtig, aber ich kenne schon auch Tage, wo ich weiß nicht, wie es ist, aber unterbewusst meinen Lauf nach hinten rausschiebe, bis ich dann weiß, jetzt ist es eigentlich zu spät, weil jetzt gerade im Winter zum Beispiel ab 4 ist es dunkel, und dann lasse ich es
Das
manchmal
kenne
bis 5 vor 3, bis ich
ich.
weiß, oder 5 nach 3, weil ich weiß, okay, jetzt die 9,5 Kilometer Runde mit ein paar Höhenmetern, die schaffst du jetzt noch in 61 Minuten, okay, dann passt das auch gerade so mit der Dämmerung, mit der Dunkelheit. Und ja, also ich kenne das schon auch, dass ich da manchmal die Dinge wirklich schiebe, auch mit dem Laufen. Aber so eine ganz tiefe innere Motivation, die ist einfach bei mir drin. Ich glaube, das ist so, wenn ich da zurückspule in meine Kindheit, ne, mit 12 ist mein Vater verstorben und meine Oma sehr abrupt aus dem Leben gerissen worden. Und ich bin dann erst 2 Jahre später, eigentlich noch in dieser Trauerphase, würde ich sagen, zum Laufen gekommen durch meine Mutter, die einfach mal sagte, zieh dir mal irgendwelche Schuhe an, die du noch hast. So hatte ich so Hallen, Handball, Hallen, Turnschuhe. Also nichts mit Profil und Dämpfung. Und irgendwie habe ich die angezogen. Wir sind dann in den Wald gefahren, wo sie immer ihre 10-Kilometer-Runde lief. Das war dann da auch damals schon Trail, ne? 1994, man mag es kaum sagen, ja, vor 26 Jahren. Und ich war da 14 und sie sagte, komm einfach mal mit. Und hatte ich mal einen Jogginganzug angezogen und diese Hallenschuhe, und bin dann losgetigert, habe es vielleicht 800 Meter geschafft, dann war irgendwie die Puste aus, aber es war irgendwie ein Feuer. Und ich habe dann weitergemacht und es hat mich, glaube ich, in so einem ganz tief liegenden Survival-Instinkt irgendwie. Ich habe gemerkt, wenn ich das mache, geht es mir gut. Und es war wie so eine Verankerung, völlig unbewusst. Also auf diesen Gedanken bin ich auch erst vor ein paar Jahren gekommen. dass ich, glaube ich, eine ganz große, wie man so schön sagt, intrinsische Motivation daraus geschöpft habe. Die hat mich immer weitergetrieben und ich wusste, wenn alles im Leben schief geht, was ich ja erfahren hatte, dass so viel schief gehen kann, von jetzt auf gleich, ich habe nichts mehr unter Kontrolle. Ja, ich habe einfach nichts unter Kontrolle, was im Außen passiert. Und dann werden die zwei liebsten Menschen aus dem Leben gerissen oder einer davon, mein Vater. Und dann war wenigstens das Laufen und die Bewegung und das, was ich daraus ziehen konnte und auch noch heute bis heute tue, das war so ein Anker für mich, so eine Sicherheit. Und das konnte ich kontrollieren. Ich wusste, wenn ich das mache, dann geht es mir gut für mich selber. Alles andere kann im Chaos sein, aber das ist immer irgendwie da. Das kann ich immer machen. Es sei denn, ich bin verletzt oder so, aber ich kann es immer machen. Und ich bin dann auch irgendwie in den Leichtathletikverein gegangen und mit 15 oder so dann schon morgens, ich weiß noch einen Winter, das muss dann wirklich mit 15 so gewesen sein, bin ich morgens um 4.30 Uhr aufgestanden, bin in meinen Leichtathletikvereinsanzug, so ein dünnes Adidas-Teil, ein bisschen Stoff, ja. Handschuhe und irgendwie eine Mütze oder ein Stirnband auf und bin da losgetigert und habe meine Runde gedreht. Und da war ich auch schon so motiviert. Oder ich hatte dann in meinem Architekturstudium hatte ich ein Praktikum gemacht. Da musste ich immer ganz weit hinfahren. Ich glaube, 1,5 Stunden oder so einen Weg dann halt, wo wir vorher gewohnt hatten. Und da bin ich auch morgens um 4 aufgestanden, habe meine Stunde trainiert oder 1,5 oder 45 Minuten, um dann dahin zu fahren, um 8 Uhr in dem Büro zu sitzen und mein Praktikum zu machen. Aber ich wusste so, ich weiß nicht, das war, ist ein sehr, sehr starker innerer Antrieb. Und jetzt, um aufs Heute zu kommen,
ja.
Ich kenne diese Phasen, wo mal weniger Motivation ist, aber es ist wirklich selten. Also ich glaube, bei mir ist das, wenn man jetzt psychologisch irgendwie jemanden fragen würde, du bist ja da auch gut ausgebildet, wahrscheinlich wirklich etwas ganz Tiefes, Survival-mäßiges, ja. Ja. Und ich glaube, das geht auch nicht weg.
Ja, okay. Ist es so, dass du von dem Zeitpunkt an, den du gerade beschrieben hast, von da an regelmäßig gelaufen bist oder war das was, du hast es erfahren, das war toll und dann ist es wieder weggegangen, weil du hast jetzt so ein bisschen beschrieben mit 14, dann Studium und jetzt ist es was wirklich, was dich seither in der gleichen Intensität begleitet. Du hast ja auch schon viele Wettkämpfe gemacht, du warst ja auch schon ziemlich weit vorne. Wie hat sich das entwickelt?
Ich habe einfach gemerkt bei diesen ersten Läufen, dass ich gut bin. Also ich hatte ja auch als Kind immer so das Gefühl, wobei ich muss jetzt nochmal davor, also als meine Familie noch heil war, sage ich mal, so die Eltern noch zusammen, mein Vater lebte noch. Ich bin in Westfalen aufgewachsen, in einem kleinen Dorf außerhalb von einer größeren Stadt, auf dem Land, mit Bauernhöfen drumherum. Und unser Haus war auch an so einem Feldweg. Ich war jeden Tag als Kind draußen unterwegs, bei Wind und Wetter auf Spielplätzen, mit dem Fahrrad in der Matsche gespielt, auf Bäume geklettert. Aber ich war auch das Mädchen mit Kleidchen und Ballett und so weiter. Ne? Und da habe ich in der Schule, im Sportunterricht, in der Grundschule, gab es dann auch so Wettkämpfe halt, ne?
Bundesjugendspiele, ja.
Genau.
Also in Bayern hieß es.
Ja, genau, die gab es da auch in Westfalen und da wollte ich immer gegen den schnellsten Jungen im 50-Meter-Sprint gewinnen, den ich toll fand damals. Das war so ein kleiner Schwarm, ja. Und der war eine Klasse über mir und da weiß ich noch, in der 3. Klasse waren diese Bundesjugendspiele. Ich wollte gegen den gewinnen. Und im Sprint war ich jetzt, naja, damals war ich gut, ja, heute, ich bin kein Sprinter. Aber da war schon so ein Antrieb, dass ich da gut sein könnte. Also ich habe gemerkt, ich will für mich gut sein. Und das war auch so ein Antrieb. Ich habe gemerkt, das liegt mir. Aber zum eigentlichen Laufen kam ich ja dann erst viel später. Und diese ersten Anfänge mit meiner Mutter, dass ich auch schnell gemerkt habe im Leichtathletikverein, ich will nicht in der, sage ich mal, schlechteren Trainingsgruppe sein, sondern ich habe dann immer auf 2, 3 Mädels geschaut, die bei dem guten Trainer trainiert haben. Das war so ein Sportinternat. Ich war da selber nicht, durfte da nicht hingehen. Aber ich habe quasi in dieser Gruppe trainiert, wo ich immer die ganzen Sportinternatsmädels gesehen habe, die 2-mal am Tag trainieren durften. Ich dachte immer so, oh, das will ich auch gerne machen. Ich will auch so sein wie die. Und irgendwie nach einem Jahr oder 2 kam dieser Trainer, den ich immer beäugt hatte und der war so streng und der hat da irgendwie hartes Training mit den Jugendlichen gemacht. Und ich wollte das auch. Und dann hat er mich gefragt, das war mit 15 oder 16, ob ich in seine Trainingsgruppe möchte. Ja, und dann bin ich da reingegangen Und das hat mir echt die Schuhe ausgezogen, weil es wirklich anspruchsvoll war. So 10 Kilometer Tempolauf durch den Wald und an die Grenzen kommen und Intervalltrainings und 400 Meter Sprints, 200 Meter Sprints. Und, aber ich wollte da gut sein. Aber auf Wettkämpfen habe ich immer vergeigt. Ich habe die Wettkämpfe immer vergeigt. Ich wusste, ich habe die und die Zeit drauf. Dann kam der Wettkampf, meine Aufregung. Ich habe es nicht geschafft. Und ich war immer furchtbar enttäuscht. Also ich kam dann auch in dieses. Ich bin gut, aber ich bin nicht gut genug. Das ist auch was ganz Tiefliegendes drin bei mir bis heute. Das gebe ich auch offen zu. Also das ist, glaube ich, was, was ich gelernt habe zu akzeptieren, dass das nicht weggeht, dass das dazugehört, dass es auch nichts ist, was ich wegkriegen muss, sondern dass es einfach ein Umgang mit diesen Zweifeln und mit diesem, ich bin da nicht gut genug Gefühl gibt. Und diesen Umgang habe ich mir irgendwie so angeeignet und dieses sehr regelmäßige Training ging dann eine Weile bei diesem Trainer und dann bin ich ein Jahr nach Amerika gegangen. Ich habe so einen Schüleraustausch gemacht mit 16, war 11 Monate in Amerika und mein Gastvater war zufällig Sportlehrer und der hat so eine Laufgruppe gehabt und hat mich dann da auch echt gefördert. Ich war dann in der Cross-Country-Laufgruppe, wir haben da so 5 Kilometer Querfeldeinläufe gemacht, am Wochenende viele Wettkämpfe. Ich gehörte da auch zu dem guten Team. Ich habe mich da so. Da wusste ich, ich bin gut, ja. Und der hat mich total gefördert. Und im Sommer, im Frühling hatten wir dann halt Leichtathletik, also Mittelstreckentrainings und Wettkämpfe. Und dann kam ich wieder, habe dann noch 2 Jahre die Schule fertig gemacht, war dann aber nicht mehr im Leichtathletikverein, aber ich bin dann für mich gelaufen, habe dann gemerkt mit 18, boah, ich will immer länger laufen. Dieses Gesprinte, das taugt mir nicht und diese Mittelstrecke taugt mir nicht, so ich will länger laufen. Und dann kam der erste Marathon in Berlin. 1998, da war ich dann gerade 18 oder 19 und habe den gefinisht in 4,5 Stunden, habe alle Fehler gemacht, die man machen kann, trotz Trainingsplan aus der Zeitschrift und hier die Pulsuhr, die erste und Whatnot und lange Läufe und so, aber voll vergeigt, aber angekommen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist eine Grenzverschiebung gewesen im Kopf, da ist noch mehr zu holen. Und das war dann so mit 18, 19. Dann war ich im Studium, bin ich dann weg nach Süddeutschland, habe dann Triathlon gemacht, ein Rennrad gekauft noch vorher, bin viel Rennrad gefahren, habe auch gemerkt, das liegt mir auch gut. Dieses, keine Ahnung, vielleicht wie der Körper gebaut ist und so, ich war da auch gut. Habe aber gemerkt, das Laufen ersetzt einfach nichts. Also der Triathlon war dann halt ein sehr aufwendiger Sport. Mit dem Schwimmen und so. Und das habe ich eine Weile gemacht, habe auch ein paar Wettkämpfe gemacht, bis zum Halb-Ironman. Aber da habe ich gemerkt, da ist jetzt nicht viel zu holen für mich so. Das Laufen war einfach auf der Strecke. Ja, und dann lernte ich 2001 meinen Ex-Mann kennen. Da war ich dann gerade 22, 21. Und wir haben dann recht schnell eine Familie gegründet. Also so ein Jahr, 1,5 Jahre später, 2 Jahre später. Und auch in den Schwangerschaften, weil du gefragt hast, ob das Laufen immer eine Konstante war oder so. Ja, all die Jahre. Also auch in den Schwangerschaften, ich bin immer gelaufen mit Bäuchlein. Bei der ersten Schwangerschaft war es noch ein kleines Bäuchlein, aber mit der Nadia, die dann 21 Monate später auf die Welt kam, hatte ich einen recht großen Bauch. Aber ich bin wirklich ganz lange, bis 2 Tage vor der Geburt, ich habe auch natürlich gebären können, bin ich gelaufen und bin auch recht schnell dann so 6 Wochen hinterher mit der Rückbildungsgymnastik und dem Laufen habe ich wieder angefangen. Und die Kinder sind damit aufgewachsen, dass die Mama einfach in die Laufschuhe steigt. Und auch als sie noch kleiner waren, wenn die gesehen haben, da steht die Mama im Laufoutfit, dann ist der Papa jetzt da und die Mama ist halt mal weg. Immer eine Konstante gewesen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal in all den Jahren irgendwie freiwillig gesagt hätte, ich laufe jetzt mal einfach nicht mehr ein halbes Jahr oder ich habe jetzt gerade keinen Bock. Also verletzungsbedingt, klar bin ich ausgefallen oder wenn man mal krank ist. Oder nach den Schwangerschaften 6 Wochen Pause. Ne? Das ist ja total gefährlich, wenn man da zu früh anfängt. Aber sonst immer durchgehend bis heute.
Jetzt muss ich noch eine Frage stellen, die mit der Motivation nichts zu tun hat, aber die wichtig ist, weil du gesagt hast, du hast alle Wettkämpfe vergeigt. Was bedeutet das? Weil wenn man das so hört, das kann ich jetzt nicht übergehen.
Ja, vergeigt in der Leichtathletik tatsächlich diese Wochenendwettkämpfe und irgendwo hinfahren, so mit 14, 15, 16 und diese unglaubliche Aufregung, die mir bis zum Hals stand, wegen 800 Metern. Ja, da würde ich heute drüber lachen. Also, ne, heute, aber damals war das so, boah, dieser riesige Deal 2 Tage vorher war mir dann schon schlecht. Und ich konnte es im Kopf irgendwie nicht auf die Kette kriegen, dass ich da jetzt einfach nur 2 Runden schnell laufen muss. Und ich habe immer diese Angst gehabt, mir geht die Kraft aus. Und beim 800-Meter-Lauf, wer das kennt, das Lauf, das ist verdammt schwer, sich das einzuteilen. Und spätestens nach 500, 600 Metern denkst du, oh, nur noch 200, aber du denkst, du schaffst es nicht mehr, weil du drehst einfach im Roten. Und ich hatte immer so meine Zeit, die ich erreichen wollte und wo ich wusste, ich schaffe das mal unter 2,30, aber ich war immer drunter. Immer drüber.
Ja, langsamer.
Und das war für mich ein Vergeigen. Ja, und ich habe da einfach mir selber gesagt, du hast es wieder vergeigt. Und ich habe auch immer wieder Beweise dafür gefunden, weil ich mich sehr aufrege.
Dein persönliches Ziel nicht erreicht. Und das war quasi typisch. Und dieses, ich bin zwar gut, aber ich bin nicht gut genug, was dann
nicht
kam.
Nicht gut genug, genau.
Ja, genau. Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele. Und sowas kann auch ein Grund sein, dass man sagt, naja, ich bin ja eh nicht gut genug. Also warum sollte ich so viel investieren? Ja, zu sagen, ja, ich mag laufen, ja, es ist, tut mir auch gut, aber ach ja, jetzt ist heute das Wetter nicht so toll, jetzt wenn ich heute nicht laufe, ist es ja eh nicht so wichtig, weil ich bin ja eh keine von den ganz guten Läufern, ja, oder Läuferinnen. Und was sagst du da dazu? Weil du coachst ja auch, du schreibst ja auch Trainingspläne.
Genau. Ich habe das für mich.
Gibt es da Leute, die da auch mit dir dann verhandeln?
Ja, mental ist es auf jeden Fall immer ein wichtiger Aspekt mit Verhandeln. Was meinst du damit jetzt genau?
Ja, eben dieses, ich weiß ja nicht, wie du das überprüfst, ja, oder ob das überprüft wird. Also du schreibst einen Plan und ich kenne das von Leuten, die bei mir sind in einem anderen Bereich und die dann sagen, ja, jetzt, da war das Wetter nicht gut oder habe ich mich nicht gut gefühlt und jetzt habe ich eh schon gestern nichts gemacht und vorgestern auch nicht, jetzt kommt es auf den heutigen Tag auch nicht drauf an. Das ist so ein inneres Verhandeln. Ich weiß nicht, wenn du Trainingspläne rausgibst, ob du da im Kontakt bleibst oder ob die Leute dann alleine mit diesem Trainingsplan dann ihr Ziel verfolgen, wie das ist und wie motivierst du da?
Also zu der Frage mit dem Trainingsplan, ich mache das immer so, dass ich 1 bis 2 Wochen im Voraus nur den Plan schreibe, im Gegensatz zu vielen anderen Coaches, die 4 Wochen Pläne schreiben und dann lassen sie den Coachy halt da rummachen und dann gibt es ein bisschen Feedback. Bei mir gibt es, ich will jetzt nicht sagen 24-7-Betreuung, aber es gibt diese WhatsApp-Chat-Begleitung oder auch mal einen Anruf zwischendurch per Zoom oder per Telefon. Ich bin den Kunden sehr nah verbunden, das ist mir auch sehr wichtig, weil ich weiß, wo ich mal stand und wie mein Weg dahin war, dass ich mich quasi von diesem nicht gut genug sein immer wieder auch lösen konnte, möchte ich da einfach auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und die Kunden damit nicht im Stich lassen. Denn es ist tatsächlich auch gerade aktuell mit 1-2 Personen immer wieder ein Thema. Und wenn dann aber jemand reinschreibt ins Training Peaks, das ist ja die Plattform, die ich nutze, heute trotz Matschewetter und so weiter die Kurve gekriegt, die Intervalle waren geil, ja. Oder da war ein Lauftreff und es regnet aus Eimern, aber mein Kunde geht dahin und läuft alleine, weil alle anderen sagen, heute ist scheiß Wetter. Und dann ist der Kunde im 7. Himmel über sein eigenes, über den Schatten springen und sich loslösen von äußeren Umständen wie dem Wetter, die wir eh nicht beeinflussen können, aber wir uns einfach immer sagen, oh, das Wetter. Das ist tatsächlich, also eigentlich gibt es aber wenig viel zu verhandeln. Ich versuche dann wirklich, wenn ich merke, der Kunde ist da, dass er sagt, Wetter, dass ich dann da reingehe und das bespreche und mal frage, was ist denn mit dem Wetter? So. Ne? Und dann fragen wir und dann kommt der Kunde selber zu der Erkenntnis, ja, es ist nur Wasser, das vom Himmel fällt. Ja.
Es
ist nur eine Luft, die sich schneller bewegt und die Wind heißt und oder weiße Flocken, die vom Himmel fallen, die Schnee heißen. Ne? Also das können wir, oder die Hitze, die ja auch manchen zu schaffen macht, wo sie dann sagen, sage ich halt, das ist einfach Sonne, die heiß erscheint, kannst jetzt irgendwie anpassen oder du kannst sagen, die Sonne ist schuld, ja, aber da gehen wir schon immer wieder hin und ich glaube, ich kann das mittlerweile recht gut vermitteln, weil ich es selber für mich gewandelt habe, denn ich war ja, wie du weißt, in der Wüste 2008, das war mein langer Weg eigentlich zu meinem Herzenslaufprojekt. Das hat 9 Jahre gedauert, bis ich mir das erfüllt hatte, 2008. Und da hatte ich für mich so, ist es mir gelungen, mich von diesen ganzen, wie schnell bist du jetzt, was läufst du jetzt hier im Schnitt und die Kilometer und diesen ganzen Rattenschwanz, ja. War sowas von hinfällig in der Wüste mit dem ganzen Kladderadatsch mit 9 oder 8 Kilo auf dem Rücken, mit dieser brutalen 45 bis 49 Grad Hitze, und du eigentlich nur mit dir konfrontiert bist am Ende, wenn du mal alles ausblendest irgendwann, spätestens am dritten Tag von diesen 6 Etappen, und dann merkst, so wie ich jetzt bin, bin ich gut genug. Ich passe mich jetzt hier an. Ich bin jetzt in der Wüste, ich muss mich anpassen. Die Sonne ist da, die Hitze ist da. Ich kann jetzt hyperventilieren und Panik kriegen oder sagen, ich passe mich an. Aber es ist jetzt scheißegal, ob ich nach 6 Stunden ins Ziel komme oder nach 4,5 oder nach 7 Stunden oder ob ich 5 Kilometer gehe, weil ich keinen Bock mehr habe zum Laufen. Es spielt am Ende keine Rolle. Es ist der eigene Weg zu sich und dieses auszublenden, dass man Konkurrenz um sich hat, sondern das heißt ja auch so, dieses Competition, das kommt, glaube ich, irgendwie aus dem lateinischen Wort, heißt miteinander. Also es ist nicht gegeneinander, sondern ich nutze die anderen Menschen, um mein Bestes durch die anderen rausholen zu können. Ja, und ja, da dieses, weil das Thema ja war, so dieses Verhandelbare auch, ne, dieses oder dieses Klugsein, genau, das war so ein bisschen der Durchbruch in der Wüste. Ich bin nicht immer frei davon. Aber auch aktuell ein Beispiel von einem Lauf, den ich vor ein paar Wochen mitgemacht habe, hier am Eibsee in Garmisch. Da war ich vor 4 Jahren eine Minute oder so schneller, aber weniger fit als jetzt. Und ich habe mich halt viel schneller gefühlt auf diesem Lauf und habe mich dann im ersten Moment wieder so erwischt wie, oh, jetzt warst du nicht gut genug. So kurz war das wieder. Aber ich hatte so viel Freude an diesem schnellen Laufen. Das Wetter war perfekt. Ich habe mich so gut in mir selber gefühlt, dass ich so happy war, und dann hatte ich halt den 7. Platz, ja, oder den 8. oder was es halt war. Und es gab halt ein paar Frauen, die waren halt ein paar Minuten schneller oder ein paar Sekunden schneller. Aber ich war trotzdem so, dass ich gesagt habe, ja, das war jetzt okay so. Ich bin happy damit. Ich bin gut genug. Ich war an dem Tag gut genug für mich selber.
Ja, und das ist ja super, wenn man das so für sich findet, weil man kann ja immer nicht gut genug sein, weil man kann sich ja immer jemanden suchen, an dem man sich misst, wo man gar nicht hinkommt.
Immer, ja.
Genau. Du hast vorhin gesagt, das ist diese intrinsische Motivation. Das heißt ja, die Motivation, die von dir, von innen herauskommt. Es gibt ja auch die extrinsische Motivation, die zum Beispiel jetzt sein kann, ich möchte den Transalpine ranlaufen oder ich möchte einen Marathon machen oder was auch immer. Und wenn man dir in den Podcast so zuhört und so folgt, da ist mir aufgefallen, dass du diese extrinsische Motivation tatsächlich gar nicht so hochhängst und auch sagst, so habe ich dich verstanden, Leute, was macht ihr, wenn das wegfällt? Ja, jetzt gerade in dem Corona-Jahr sind viele Wettkämpfe weggefallen. Ich habe das bei mir selber auch gemerkt, wie es angegangen ist. Und da hieß es so, der Wettkampf nicht, der Wettkampf nicht. Dass bei mir so ein wirklich ein Frust entstanden ist, weil es sind so Höhepunkte im Jahr, ja, diese Wettkämpfe, und ich freue mich riesig und das bringt mich dazu, dass ich rausgehe und laufe. Und dann dachte ich mir, boah, was mache ich jetzt? Und ich bin dann laufen gegangen und habe dann gemerkt, boah, es ist eigentlich viel schöner, weil ich habe dieses, ich muss was Bestimmtes machen, gar nicht erreichen. Und ich war selber ganz erstaunt, dass ich nicht weniger Motivation hatte, rauszugehen. Ich dachte tatsächlich, ich bin mehr motiviert über die Wettkämpfe. Also das habe ich bei dir so wahrgenommen, wenn man dir zuhört, dass du da auch immer wieder so hinweist. Und trotzdem kann natürlich eine extrinsische Motivation wahnsinnig hilfreich sein, zu sagen, ich beginne, ich fange an, gerade wenn ich noch gar nicht diese positiven Erfahrungen gemacht habe, die du jetzt beschreibst. Ist ja auch was, was im Lauf der Jahre auch sich bei dir, denke ich, auch verfestigt hat. Wie ist da so deine Haltung dazu? Habe ich dich da richtig wahrgenommen oder was kannst du noch dazu sagen?
Ja, hast du richtig wahrgenommen. Ich überlege gerade, wie ich das formulieren kann, jetzt während ich dir zugehört habe, wie du das beschrieben hast, weil die Antwort finde ich selber sehr komplex und gar nicht so einfach, weil ich gerade mir, glaube ich, klar geworden bin, dass extrinsische Motivation. Also für mich beginnt es jetzt zumindest, wenn ich es mal so beschreibe, damit, dass ich mir zum Beispiel, diesen Sommer war eine ganz, ganz große Motivation, die extrinsisch war, ins Monte Rosa zu fahren. Ich habe einfach, ich spüre so eine tiefe Verbindung zu diesem Gebirge, weil ich da auch mal selber ein Ultra gelaufen bin, einen 100-Kilometer-Lauf 2018, und ich habe mich in diese Landschaft, in diese Natur, in dieses Feeling, in alles da, das war so, wuh, da geht mir einfach, da kriege ich jetzt Gänsehaut. Das ist so, wow, Seele, das ist Herz da.
Und ich hatte dann irgendwie ein paar Wochen im Frühjahr mir gedacht, Mensch, boah, wenn ich da wieder hinkomme und mal eine Hochtour mache, am besten noch mit einer guten Freundin auf einem ähnlichen Niveau, das wäre so ein Traum. Und es war ja kein Wettkampf, aber es war extrinsisch, weil außerhalb von mir, aber nur dieses Vorstellen, da hochzugehen auf die und die Hütte und den Wegen und den Ort, und das hat mich motiviert, extrinsisch. Und da differenziere ich halt Wettkampf, beziehungsweise hätte es auch ein Wettkampf sein können. Also insofern glaube
Ja.
ich, es ist immer was im Außen, was einen motiviert, auch ein Ziel. Wenn ich jetzt sage, meine Höhenmeterziele, Höhenmeterziel X für dieses Jahr ist so und so viel, ist es ja auch
Ja.
extrinsisch. Es ist irgendwas da
Richtig,
draußen,
ja.
außerhalb von mir, und ich muss ja irgendwas um mich herum nutzen, um das zu erreichen. Aber es dann zu tun, ich glaube, weil wir denken an Bildern auch, das Hirn denkt an Bildern. Und ich habe mal so einen Spruch gehört von so einem, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ein ganz bekannter älterer amerikanischer Herr aus dem Buch The Secret, glaube ich, einer. Und er hat gesagt, if you can hold it in your head, you can hold it in your hand. Also es beginnt alles irgendwie im Kopf. Ich stelle mir etwas vor. Das ist im Kopf. Es ist einerseits innerlich, aber es ist ja was außen von mir. Also dieser Wettkampf X Transalpine oder der und der Ultra oder das und das Monte Rosa Gebirge, keine Ahnung. Ja, die und die Hochtour. Das ist ja extrinsisch. Und wenn ich das im Kopf mir vorstellen kann, kann ich es in meiner Hand halten. Das heißt, ich kann es mir erschaffen. Und ich glaube, das ist dann der eigentliche Antrieb, aus dem Äußeren heraus das im Inneren zu schaffen. Also, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, es ist nicht nur intrinsisch nach außen, sondern es ist vielleicht umgekehrt, wird mir jetzt gerade so bewusst im Gespräch mit dir, weil das so viel drüber geredet wird, ne? In jedem Podcast,
Ja.
in Zeitschriften,
Ja.
extrinsisch, intrinsisch, außen, innen. Aber ich denke, es beginnt mit einem Bild im inneren Kopf, was aber mit dem Außen zu tun hat.
Ich denke auch, man kann es ja
Ja.
überhaupt nicht trennen voneinander, also nicht kategorisch. Aber ich glaube, man kann sich bewusst machen, wie viel brauche ich, um mich zu motivieren. Also es gibt ja auch so Tipps wie, wenn du keine Lust mehr hast zu laufen, kauf dir ein neues T-Shirt. So was funktioniert tatsächlich ein Stück weit. Die Frage ist nur, wann ist der Schrank voll, ja?
Ja,
Oder?
oder die Playlist, wenn einem Musik motiviert, ja.
Genau. Also es ist, ich finde es auch völlig in Ordnung, solche Tricks anzuwenden, wenn es denn hilft, der guten Sache. Aber eben, wie gesagt, auch so erstaunlich, wenn durch äußere Umstände einfach so ein paar Motivationsmöglichkeiten wegfallen, ja? Und dann zu sagen, was bleibt denn am Ende noch übrig? Und ich habe das ja auch mal zu dir gesagt, wir haben uns auch mal kurz ausgetauscht und das ist auch so meine Haltung, wenn ich mir was vornehme, wenn ich was machen möchte. Und dann ist es einfach eine Frage, wie ernst nehme ich mich selber, wenn ich es dann eben tue oder nicht tue. Ja, also dieses, wie du sagst, ich habe ein Bild im Kopf, ja, zum Beispiel, ich möchte einen Marathon laufen, ist ja für viele ein ganz großes Ziel. Ist ja erstmal interessant, warum will ich das überhaupt? Muss ja eigentlich kein Mensch. Ja, und dann aber auch zu sagen, okay, um das zu machen, möchte ich so und so trainieren. Und dann die Sache zu sagen, ja, tue ich es jetzt oder tue ich es nicht? Und wenn ich es nicht tue, habe ich mich jetzt nicht ernst genommen mit meinem Ziel? Was will ich jetzt? Ich meine, jetzt steht das neue Jahr an. Viele Leute nehmen sich wieder was vor. Und ganz viele schaffen es eben nicht, egal was sie sich vornehmen. Und da frage ich mich immer, wie wichtig ist das, was ich mir vornehme? Warum nehme ich es mir vor? Und warum bin ich mir so wenig wichtig oder warum nehme ich mich selber so wenig ernst, dass ich es auch durchhalte? Was kannst du dazu sagen?
Ja, das mit dem Ernstnehmen, das hattest du in einem Instagram Live mal vor ein paar Wochen nämlich geschrieben. Und es war so mit der wertvollste Kommentar, den ich überhaupt seit langem mal gelesen hatte, weil ich sehr viel darüber nachgedacht habe und das auch sehr viel jetzt so in meinen Alltag mit reingenommen habe. Wir haben auch viel darüber gesprochen, immer wieder. Und das ist eine ganz wertvolle Aussage, genau dieses, wie ernst nehme ich mich selber eigentlich? Und ich glaube, daran kann man schon ganz viel für sich rausziehen, wenn man sich diese Frage stellt, gehe ich heute raus oder nicht? Ja, es hat was mit, wie ernst nehme ich mich und meine Ziele zu tun. Aber ich glaube auch, dass wenn jetzt jemand permanent Motivationsprobleme hat und meint, er hat sein Ziel, dass man immer auch schauen muss, wie sehr ist das in Übereinstimmung mit mir wirklich? Ist es ein Ziel, wo andere sagen,
oh, du solltest unbedingt mal den und den Wettkampf laufen. Oder, ey, jetzt ist doch mal ein Marathon dran. Oder, dass man quasi so getriggert wird oder meint, man wird inspiriert oder motiviert von außen und sagt dann vielleicht, ja, das mache ich jetzt, weil alle anderen, das macht man dann halt mal so als Läufer. Man läuft dann halt irgendwie einen Marathon. Und ich glaube, das ist dann halt eher was, was zum Scheitern verurteilt ist. Deswegen betone ich auch immer wieder, es muss dir, deinem Selbst, deinem Sein 100% entsprechen. Und wenn es ein 10-Kilometer-Lauf entlang eines Flusses ist, ja, der kein Wettkampf ist oder irgendwas anderes, was dein Ziel ist, was gar nicht mit dem Wettkampf zu tun hat, aber du einfach merkst, da bebst du einfach vor Motivation, da hast du Bock drauf, da brennt eine Flamme oder sogar ein Feuer, dann ist es auch eher zum Erfolg irgendwie verurteilt, ja. Also ich lasse mich zum Beispiel sehr selten hinreißen von irgendwelchen, oh, das sollst du mal machen oder so. Nie eigentlich. Also ich schaue immer bei mir und ich glaube, deswegen habe ich auch eine recht gute Abschlussquote, was meine Wettkämpfe. Ich mache sehr wenige Wettkämpfe. Ich habe nicht viele. Also man kann es auf der Statistik bei der Deutschen Ultramarathonvereinigung nachschauen. Ich habe nicht viele Ultras gelaufen in meinem Leben. Brauche ich auch nicht, muss ich auch nicht. Man kann auch sagen, einen Scheiß muss ich. Ne? Übrigens ja auch ein Bestsellerbuch, glaube ich. Also dieses genau, eigentlich muss man doch gar nichts, wie du auch sagst. Aber wenn es dann irgendwie einen antickt, weil man selber merkt, da kommt eine Emotion hoch, wenn ich daran denke oder damit was verbinde, dann schafft man es auch eher. Und das betone ich immer wieder, sich frei zu machen von einem Status quo, der in irgendeiner Community ist oder so macht man es halt oder jetzt rennt halt jeder zum Transalpine oder zum Pitztal oder zum Innsbrucker Trail. Kann man ja machen, das ist auch geil. Ich bin da selber auch gelaufen, super Sache oder Zugspitz oder so. Aber ich frage mich oft, wie viele Leute laufen, weil sie dazugehören wollen. Und das ist der andere Punkt dann nämlich. Wenn ich nämlich meine, ich mache etwas, damit ich auch endlich dazugehöre, um mitzusprechen, das ist dann wiederum etwas sehr Oberflächliches, was dir vielleicht, wenn du so einen Zieleinlauf hast, ein gutes Gefühl gibt für einen Moment. Aber ob es von Dauer ist, für weitere Ziele, ist dann die Frage. Deswegen immer wieder so dieses Alignment mit dir und deinen Werten und dir selber.
Ja, also einfach auch überlegen, warum möchte ich, was ich will. So ein Punkt, um das vielleicht auch zu vermeiden, dass man über sich selber enttäuscht ist, weil man es ja wieder mal nicht geschafft hat. Ja, also finde ich ganz spannend. Und ich glaube, da können wir jetzt so in viele, viele Richtungen noch weitergehen. Ich finde jetzt, dass das eine ganz runde Sache jetzt mal ist, so diese Motivation, welche haben wir, wo kommt es her, wie machst du das? Und ja, ich glaube, so für mich jetzt vom Zuhören ist das jetzt erstmal ganz gut, mal so verarbeiten. Ich spreche dich an, wenn ich neue Fragen habe und wir machen ein neues Interview. Was hältst du davon?
Absolut. Es muss ja auch nicht in 1 oder 2 Stunden ausarten, sondern ich denke auch, es ist jetzt schon viel, auch was du an Frage gestellt hast, sehr viel drin aus diesen Fragen heraus. Und ich denke jetzt auch erstmal, da stimme ich dir zu, ein Inhalt, den man jetzt erstmal auf sich wirken lassen kann, vielleicht. Ne? Für die Zuhörer jetzt einfach, ja. Eine runde Sache, sehr, ja.
Doch, finde ich schon sehr schön. Ja, und hat mir jetzt auch richtig Spaß gemacht, dich da so zu fragen und dir zuzuhören. Und ja, und es ist ja immer, wenn man Fragen stellt oder sich Fragen kommen, dann ist das ja auch immer schon die eigene Auseinandersetzung damit. Und deswegen glaube ich, ist es für mich ein großer Gewinn gewesen. Ich hoffe, dich auch und für
Sehr,
jeden,
ja.
der zuhört. Und dann kann man ja schauen, okay, welche Frage entsteht denn daraus wieder? Und so geht es immer weiter und das Leben ist nicht langweilig.
Absolut nicht. Und auch beim Laufen, kein Tag ist wie der andere, kein Lauf ist wie der andere. Manchmal macht man vielleicht einen Rückschritt, dann geht es wieder vor. So, das ist ja wie im Leben auch, diese Höhen und Tiefen, die Ups und Downs. Und das ist vielleicht auch eine Metapher fürs Leben, manchmal einfach anzunehmen, wie es gerade läuft und nicht so kämpfen.
Genau. Und wenn wir uns widersprechen, dann werde ich dich fragen, inwieweit die Laufuhr wichtig ist und dich motiviert. Und dann, ich habe noch viele Fragen, aber das wären alles neue Themen, die wir aufmachen würden. Und deswegen würde ich es jetzt hierbei belassen und dann lieber wieder ein neues Thema aufmachen. Und
Das ist eine super Idee.
ja,
Machen wir gerne, Nina. Hat mich
sehr
sehr
schön.
gefreut. Hat super viel Spaß gemacht.
Ja, super. Ja, mir auch. Bin sehr gespannt, was draus wird, was du draus machst. Und
Absolut.
ja,
Ja.
sehr
Freue ich mich
schön.
sehr auf die nächsten Gespräche schon.
Sehr gut. Ja, super.
Danke dir, ne?
Ganz gerne und dann bis bald, sag ich
Bis
mal.
bald, ja.
Okay.
Tschüss.
Ciao, ciao.